stelle immer die These auf, dass die Bootstrapper bessere Produkte bauen. Da der beste Nutzer deines eigenen Produktes und dann wird es auch viel, viel einfacher, am Wochenende, am Abend dich mit zu beschäftigen. Die Julia, die bei Edel und Schnell macht die so für Windhunde, macht die so Bekleidung für den Winter, Geschirr und sowas. Somit hat sie angefangen, heute gibt es noch für viele andere Hunde. Und sie hat, glaube ich, 250.000 Euro Umsatz gemacht und sie hat aber einen Vollzeitjob. Also sie macht es komplett nebenher. Und ich möchte, dass die, die zuhören und die selber weiter vorne noch sind, vielleicht ihre erste App draußen haben, ihr erstes SaaS, machen ein paar hundert Euro Umsatz, haben Selbstzweifel. Das ist auch völlig normal bei Menschen, die dann 100 Leute beschäftigen, dass die das auch noch haben. Einfach mal machen, würde ich sagen. Ne? Das ist total der blöde und Spruch, ich kann irgendwie auch nicht mehr hören. Aber ich glaube, es war jetzt nie einfacher wie heute, irgendwas zu starten, wenn ihr eine Idee habt oder ihr habt ein Problem.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hi, Geld ist bei jeder Gründung ein Thema. Manche nehmen einen Kredit auf, manche suchen Investoren und manche bauen das Business aus eigener Kraft. Und das auch sehr erfolgreich. Bootstrapping wird dies genannt. Doch wie funktioniert das? Worauf kommt es an, damit ich auch wirklich wachse und wo sind Stolperfallen? Das frage ich Andreas Lehr. Warum ausgerechnet Andreas? Weil er einen Podcast mit dem Titel Happy Bootstrapping hat und dort bereits unglaublich viele Gründer und Gründerinnen befragt hat, wie sie aus eigener Kraft wachsen. Und so bringt er uns nun die Erfolgsgeheimnisse und Muster mit, wie Bootstrapping wirklich funktioniert. Hallo, Andreas.
Hi, René, guten Morgen.
Schön, dass du da bist. Bevor wir auf das Thema kommen, vielleicht ganz kurz von dir eine Definition. Was ist denn Bootstrapping eigentlich genau?
Das ist immer die Frage, ob man das bei Wikipedia nachliest oder wie man das für sich selber definiert. Ich würde es mal so nennen, das sind alles Unternehmen, die eben in irgendeiner Art und Weise aus eigener Form wachsen. Entweder indem sie erstmal Zeit investieren, weil sie in Teilzeit gründen, nebenher was aufbauen, weil sie eigenes Geld investieren, weil sie vielleicht mit einem Darlehen arbeiten. Da hatte ich auch eine spannende Gründerin, die mit über 50 sich nochmal hoch verschuldet hat, um eine Marzipanmanufaktur zu übernehmen. Und das sind alles beeindruckende Geschichten. Und ich glaube, Bootstrapping gibt es in Deutschland schon ganz lang. Das ist nämlich auch das, was der Mittelstand üblicherweise macht, so zwischen Finanzierung über Banken, kurzfristige Kredite und dann eben Wachstum selber zu finanzieren, weil man in der Regel oder in der Vergangenheit es an der Bank günstiger bekommen hat, man hat den Kredit günstiger bekommen, wie man Wachstum hat einem mehr geholfen, genau. Und da gibt es eben ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Wege, die nach Rom führen.
Aber du würdest es jetzt auf jeden Fall erstmal abgrenzen zum Thema Investorengewinnung. Also ich tausche meine Anteile gegen Geld ein. Das Thema Bankfinanzierung würdest du auch noch mit in Bootstrapping reinnehmen. Manche würden vielleicht sagen, okay, Bootstrapping komplett ohne externes Kapital.
Das ist schwierig, ja.
Also auch nicht der klassische Bankkredit. Aber auf jeden Fall abgegrenzt von dem Thema, ich suche mir irgendwie Investoren und gebe denen quasi meine Anteile. Ja. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Hast du selber gebootstrapped oder was hat dich bewogen, jetzt dir da so ein Standing auch aufzubauen in der Szene?
Da bin ich ein bisschen reingerutscht, ehrlicherweise. Also ich mache auch ganz vieles und nichts davon richtig, aber ich bootstrappe auch ein eigenes Unternehmen. Aber im Prinzip bin ich so, wann war das? Anfang Corona, noch vor Corona, habe ich ein paar, gibt es ja viel größere Startup-Podcasts in Deutschland und die Geschichten wiederholen sich da. Und vor allem kommen die Geschichten mit vielen großen Zahlen immer rein. Und parallel habe ich dann während Corona hier befreundete Unternehmer gehabt, die alle gebootstrapped sind und die brutal kreativ mit der Krise umgegangen sind, kurzfristig reagieren konnten, weil sie niemanden um Erlaubnis fragen mussten. Die konnten einfach mal kurz ihr Geschäftsmodell auf links drehen. Anstatt einem Ticketsystem für Events und Veranstaltungen hat man halt Tickets für Freibäder und Hallenbäder verkauft, weil die auf einmal eine Personenbeschränkung hatten oder für Corona-Teststationen. Und das ging innerhalb von Tagen, was die Freunde da an den Start gebracht haben. Und das fand ich total beeindruckend. Und dann ist mir aufgefallen, dass eigentlich niemand da groß drüber berichtet. Dann habe ich mit einem befreundeten großen Podcaster, dem Philipp Glöckler, den die Leute vielleicht kennen von dem Doppelgänger-Podcast, gesprochen. Und dann sind mir irgendwann die Ausreden ausgegangen, als er mich da ein bisschen gechallenged hat. Und dann sind wir so verblieben, dass ich ihn interviewe in der zweiten Folge Und da hat er damals noch Lollipop gemacht. Da ging es dann auch um Podcast-Werbung. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere mal 10 Folgen. Und heute sind es 170, kommt glaube ich morgen raus. 170 Interviews mit Unternehmerinnen aller Art. Und ein Wort noch zum kurz zur Finanzierung, weil du es angesprochen hast, häufig geht es im E-Commerce halt nicht. Dann hatte ich ja ganz viele Gäste, die irgendwie in Asien ein Sourcing machen. Da fällt mir spontan jetzt Naturbummler ein, die machen Dachzelte, kannst du dir vorstellen. Das ist nichts, also so Dachzelte fürs Auto. Mhm. Da musst du immer containerweise das einkaufen und das musst du irgendwie vorfinanzieren und das machst du klassischerweise über Banken. Oder mittlerweile geht es auch direkt im Shopify Store, und da sind dann auch so spezielle Anbieter angebunden, wo du dann direkt einen Teil vom Umsatz wieder zurückbezahlst, und die können eben in deinem Shop sehen, was du für Umsätze machst, und geben dir da relativ schnell ein Signal, mit wie viel die dich dann finanzieren, damit du deine Waren einkaufen kannst. Also das ist dann schon auch die Grenze. Das geht, wenn du Software oder Apps baust, ist natürlich viel, viel einfacher, oder einfacher ist es nicht anders, aber du brauchst auf jeden Fall das Bankdarlehen nicht.
Ja, okay. Jetzt ist ja vielleicht das, was vielen dann so in den Kopf kommen, naja, wenn ich jetzt nicht auf Investoren zugehe, Business Angel, dann VC-Investoren, na, dann wird das halt alles lange dauern und ich werde dann nicht groß. So, insofern jetzt vielleicht für dich dieses Vorurteil zu widerlegen, gibt es Unternehmen, die mit Bootstrapping groß geworden sind? Also limitiert mich Bootstrapping in meinem Wachstumspfad, in meiner Größe, die ich erreichen kann?
Also ich würde es mal eigentlich nur auf die beziehen, die ich im Podcast hatte. Man kann ja einfach mal googeln, gibt auch viele größere amerikanische Firmen, die bootstrapped sind. Also in Deutschland fällt mir spontan die Schwarzgrube ein, das ist eigentlich auch gebootstrapped, aber das können die Hörerinnen ja selber nachlesen, hatte ich natürlich leider nicht im Podcast. Aber also mit die größten Gäste, die ich hatte, ist immer so die Frage, wie man erstmal Erfolg definiert. Naja, ich hatte Menschen, die machen Apps für 100.000 Leute, die kostenlos sind. Die habe ich dann auch im Podcast, und das Ziel ist halt ein anderes. Es geht erstmal um Reichweite. Und die definieren für sich Erfolg halt so, dass viele Menschen die App nutzen und die Monetarisierung erfolgt dann später. Was fällt mir jetzt noch ein? Ich hatte den René von MyPoster zu Gast. Beeindruckende Geschichte, haben über 100 Millionen gehabt also an Umsatz, als wir, glaube ich, jetzt ist bald 2 Jahre her, die Aufnahme gemacht haben. Kann man einfach mal suchen. MyPoster, Happy Bootstrapping, hatte in einer der ersten Folgen den Fabian von MyDeals. Heute heißt die Pepper-Gruppe, ist auch relativ groß, nutzt wahrscheinlich jeder oder viele, die zuhören, dann täglich oder zumindest wöchentlich. Ich hatte den Philipp Westermeier in Folge 100 von OMR zu Gast, auch wenn er viele Venture Capital finanzierte Unternehmen im Podcast hat, so ist er ja selber ein Bootstrapper mit über 300 Menschen, die mittlerweile rund um das Thema Festival, Reviews und Co. arbeiten. Aber musste auch sagen, so, ich finde auch ganz viele von den kleineren Sachen super spannend. Na, ich hatte den Sumit Kumar 2-mal von Parkett. Ja, das kommen wir vielleicht später drauf, wie man es bauen kann. Das ist so eine Portfolio-Tracking-Software. Ich würde ihn auf jeden Fall als erfolgreichen Bootstrapper bezeichnen. Ich hatte den Sebastian Röhl, der macht eine Handy-App, die heißt HabitCat. Die ist eigentlich so wie GitHub. Kann man seine Habits tracken, also Dinge, die man, wo man sich selber geißeln muss, damit man die macht, joggen gehen, Liegestützen machen, was weiß ich, jeden Tag Vokabeln lernen. Und der macht mit seinen Apps halt 30.000, 40.000 Dollar MAA, also monatlichen Umsatz alleine mit Apps. Und das finde ich schon beeindruckenden Erfolg. Ich hatte die Jungs von Titan, das sind die Torwarthandschuhe, und habe ich selber ewig Fußball gespielt. Das ist auch schon eine Weile her, die Aufnahme, ich glaube auch schon 1,5, 2 Jahre. Die haben damals 14, 15 Millionen Umsatz gemacht mit 12 Menschen, ne? Also mehr wie 1 Million Euro Umsatz pro Mitarbeitendem. Und das sind Zahlen, das hat AWS nicht. Und das ist halt so pro Mitarbeiter gesehen, und das ist total beeindruckend, finde ich.
Ja.
Lange Antwort auf deine Frage, ja.
Ja, ich glaube, das darf man halt nicht vergessen, ne? Dass auf der anderen Seite, wenn man halt so sieht, dass Startups melden hier, wir haben 1 Million geraced, 5 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen, dass da dann häufig noch gar kein profitables Business dahinter steht. So, ne? Weil das ist halt dann Kapital, mit dem sie dann nochmal schneller wachsen wollen, was aber dann auch häufig nur ein paar Monate reicht, dann ist es quasi verbrannt, dann kommt die nächste Finanzierungsrunde. Und das ist, glaube ich, ein spannender Kontrast, dass die Größe oder jetzt so eine Umsatzkennzahl ja gar nicht wirklich für Erfolg in dem Sinne steht, wenn dein Unternehmen nicht profitabel ist. Und da kommt das Thema Bootstrapping. Ne? Die müssen sich ja viel, viel früher Gedanken darüber machen, wie komme ich hier zumindest zu einer Nulllinie, damit ich auch jeden Monat quasi wieder was investieren kann in mein Wachstum. Also da viel, viel profitabler unterwegs sind. Das, was viele Startups ja machen mussten, nachdem wir jetzt in diesen ganzen Krisenmodus reingelaufen sind, weil dann plötzlich die Investoren gesagt haben, so, jetzt geht's nicht mehr hier um Wachstum, jetzt wollen wir Profitabilität sehen. Das war eine große Herausforderung für viele dann, weil sich dann gezeigt hat, dass viele Geschäftsmodelle das noch gar nicht hergeben. Also insofern, ne, diese Abwägung, was ist wirklich Erfolg? Ist es die Größe alleine? Oder ist es einfach, dass ich tatsächlich mit meinem Business auch was verdiene?
Die Bootstrapper stellen erst ein, wenn sie das Geld dafür auf dem Konto haben. Das kann ich dir sagen, das ist so mein Learning. Ja. Wenn du auf die fragst, wann suchst du gerade neue Menschen und von was hängt das ab? Naja, wenn ich wieder die 3-4 Monate Rücklage dafür habe, dann stelle ich wieder immer. Also das ist auch schon immer sehr geplant, ehrlicherweise. Mhm. Und es erfordert natürlich einen gewissen Mut und Durchhaltevermögen. Das ist das, was ich immer wieder sehe. Mhm. Das ist halt ein anderer Weg.
Bevor wir gleich auf die Erfolgsfaktoren kommen, vielleicht nochmal so ein bisschen das Thema Vor- und Nachteile. So aus deiner Sicht beim Bootstrappen und auch aus den Geschichten, die du gesehen hast.
Da gibt es wahnsinnig viele Sachen. Also könnte man wahrscheinlich alleine eine Folge mitfüllen. Ich kann da natürlich sagen, dass es, also jetzt ein Summit habe ich angesprochen und da kann man sich, glaube ich, ist die Folge 3 gleich, wo es da losging. Da erzählt er das ein bisschen von seinem persönlichen Struggle. Er war damals bei Stripe, kennt man vielleicht auch. Da gibt es auch einen Artikel im Business Insider zu ihm, Why I Left My 300k Job to Start on My Own. Naja, hat nebenher angefangen, so ein Portfolio-Tracking-Tool in seiner Freizeit zu bauen. Und irgendwann hat er damit Erfolg gehabt, hat dann Leute eingestellt, bevor er sich selber bezahlt hat. Ist auch interessant, dass das die Bootstrapper machen. Nein. Und hat aber auch selber gesagt, er musste dann irgendwann die Reißleine ziehen, weil es irgendwie gesundheitlich an die Substanz ging. Ne? Und das kommt ein bisschen auch bei dem René von MyPoster raus. Und da kann ich jetzt auch mal, muss ich nicht meinen Podcast empfehlen, da gibt es bei Amazon Prime so jetzt eine Doku-Reihe, ich zum Thema Mittelstand. In der zweiten Staffel gibt es da eine Folge mit MyPoster, die kann ich euch sehr empfehlen, einfach so, wie er sich selber auch, ich hoffe, er verzeiht mir es, wie er sich selber wieder ein bisschen im Weg steht und was er für einen persönlichen Struggle mit hat. Und jetzt sieht man das von außen als Riesenunternehmen. Mhm. Und man hat aber Selbstzweifel, man überlegt, kriege ich das alles irgendwie hin, man will so viel erreichen und hat aber die finanziellen Mittel nicht. Mhm. Und muss eben strukturiert vorgehen und auch wirklich nur Dinge machen, die am Ende auf den Umsatz einzahlen. Das ist halt, ist für manche halt super stressig. Und das sind sicherlich die Nachteile, dass es einfach viel länger dauert, dass es Zeit kostet und dass es eben auch persönlich man an die Grenzen kommt. Ne? Auf der anderen Seite kann man sich aufs Produkt konzentrieren. Das sehe ich als einen riesen Vorteil und ich stelle immer die These auf und dann kriege ich manchmal immer auch ein bisschen eine Schelte, dass die Bootstrapper bessere Produkte bauen. Einfach weil sie es müssen, sie können nicht 10 Wetten auf einmal machen und dann darf eine davon erfolgreich sein und der Rest landet im Abfall. Das können die sich gar nicht leisten. Das heißt, sie müssen sehr nah dran sein an ihren Kunden und Kundinnen und Produkte bauen, die auch wirklich angenommen werden. Das sorgt halt dafür, dass man immer kleinere Iterationen vielleicht macht oder dass man aber auch sehr viel mit seinen Kundinnen spricht. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Das ist sicherlich ein Vorteil von Bootstrapping, auch dass man nur das Geld ausgibt, was man hat. Heute ist natürlich trotzdem eine Schwierigkeit, dass man relativ schnell jetzt ein AI oder ein SaaS-Tool bauen kann mit der Hilfe von AI. Aber das ist immer nur die eine Story. Ne? Man braucht dann auch noch zahlende Käufer. Und das können jetzt die Gäste im Podcast über ganz viele verschiedene Wege erreichen. Wahnsinnig kreativ. Und ich finde es super beeindruckend. Und deswegen gebe ich denen auch gern da eine Bühne. So, reicht das schon an Vor- und Nachteilen. Das ist natürlich, du hast niemanden, dem du Rechenschaft schuldig bist. Bist dir aber natürlich auch selber Rechenschaft schuldig. Mhm. Und das kann natürlich auch zu hier und da zu Problemen führen, weil du vielleicht in die falsche Richtung läufst. Also irgendeine Art von Mentorship haben die meisten dann schon am Start, auch wenn es kein Investor ist.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ne? Und das hatte ich gestern, Montag hatten wir eine Aufnahme mit dem Christoph Lindemann, wo es auch um das Thema Erfolg geht und dieses ein ganz wichtiger oder etwas, was viele erfolgreiche Menschen haben, ist eben das Thema Mentor. Ne? Jemand an der Seite, den du anrufen kannst, den du fragen kannst. Und klar, bei VC-finanzierten Unternehmen die haben dann eben die Investoren im Board sitzen. Das ist aber da natürlich auch immer so ein Conflict of Interest vielleicht da, weil die haben ja dann auch Eigeninteressen. Will nicht sagen, dass es da keine guten Ratschläge gibt, aber wenn du natürlich noch jemanden hast, der eben unbeteiligt ist, also der wirklich nur ein Interesse daran hat, dir zu helfen, dann ist das vielleicht auch nochmal der bessere Mentor. Aber so kann man ja Vor- und Nachteile ein Stück weit auch aus beiden Welten verbinden.
Ja.
Aber klar, ich sehe auch das Thema, ne, wenn du es gerade nebenberuflich anfängst, du musst dann super fokussiert sein, weil deine Energie und auch deine Zeit ist halt limitiert. Aber auch das kann dich dann wiederum ein bisschen disziplinieren und du hast Auf der anderen Seite, weil das hört man ja durchaus auch von den Unternehmen, die jetzt viel Geld dann plötzlich auf dem Konto haben, dann haben die Investoren auch Erwartungshaltung. Ne? Jetzt gib das Geld mal aus, bau mal dein Team jetzt, ne? dein Sales-Team oder was auch immer. Und dann sitzt du aber im Prinzip im Markt wie jetzt, wo es ganz schwer ist, gute Leute zu finden und kannst das Geld auch nicht ausgeben. Naja, also insofern beides Vor- und Nachteile, versuchen das Beste aus beiden Welten zu machen.
Ich füge da noch kurz was an, weil es gibt die Folge 163, weil die mir gerade einstellt.
Dann lass uns vielleicht drauf gucken und mal so ein Playbook.
Essensplanungs-App Juicy, und die hatten am Anfang Investoren, oder haben die heute auch noch, und die wollten in eine komplett andere Richtung laufen. Ne? Die App muss kostenlos sein, die App braucht Reichweite, die App muss überall internationalisiert werden und wir kümmern uns später ums Geld. So, und dann haben die Gründer, das sind Dreier Gründerteam, ich glaube heute sind sie dann zu viert oder zu fünf, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, waren glaube ich gerade am Einstellen, machen die 250.000 Euro Umsatz zu dritt, weil sie irgendwann gesagt haben, wir stoppen hier. Also nicht am MAA, sondern das muss man sich anhören in der Folge, wie der Umsatz sich zusammensetzt, weil sie gesagt haben, nee, wir monetarisieren jetzt heute, wir führen eine Premium-Version für die App ein, wir haben eine geile App, die ist schön, wir haben einen tollen Mehrwert, da kannst du so Essens, dein Rezepte planen für die Woche, dein Einkauf und so weiter und dir auch Rezepte vorschlagen lassen, so mal grob gesagt, und haben sich da dann bewusst dagegen entschieden, was die Investoren wollten, und sind damit heute super erfolgreich, einfach weil sie gesagt haben, nee, wir machen jetzt den Cut und switchen auf Profitabilität und nicht auf kostenlos und Reichweite, es gibt schon genug Apps, und in dem Bereich und sind die jetzt doch sehr erfolgreich. Könnt ihr euch mal gern anhören.
Ja, Investoren haben auch nicht immer recht, ne? Das ist ein wichtige Erkenntnis. Gut, dann lass uns auf das Thema Playbook Bootstrapping schauen. Du hast, glaube ich, einen wichtigen Punkt schon mal angesprochen. Also das Thema Produktentwicklung ist heute vermutlich so einfach wie nie zuvor, auch so günstig wie nie zuvor. Das Thema Kundengewinn, also Reichweite erzielen, Marketing machen, das ist vielleicht schwieriger als jemals zuvor, weil es so viele Kanäle gibt, so viele Möglichkeiten, so viel Konkurrenz natürlich dann auch im Marketing. Ne? Jeder versucht so seine Botschaft rauszubringen. Also vielleicht da deutlich wettbewerbsintensiver. Ja, lass uns mal schauen. Was braucht es für den Erfolg? Was sind so die Erfolgsfaktoren? Was hast du als Ersten mitgebracht?
Ich glaube, du hast das Thema gerade schon angesprochen, das Thema Sichtbarkeit, ne? Einfach das, und das ist natürlich super vielschichtig, kann wahrscheinlich auch eine Folge füllen. Früher hat man gesagt, einfach SEO reicht aus. Ne? Ich habe auch viele tatsächlich, die in der Nische super erfolgreich sind mit SEO-Themen. Ne? Egal, ob es jetzt im Reisebereich geht, da ist meine Schwester zum Beispiel, das ist auch eine frühe Folge, oder jemand, der so ja Bioöle und Essig direkt vom Erzeuger einkauft, der schreibt dann so brutal viel educational Content zum Thema Essig. Wie kann ich mit Essig eigentlich abnehmen? Stimmt es wirklich? Und das ist halt ein 20 Minuten Lesezeitartikel, brutal gut recherchiert. Sowas kommt in der Nische nach wie vor gut an. Und es hilft einem dann auch in Geo-Tools, also in ChatGPT und Co. zu ranken für die Sichtbarkeit. Ich habe aber auch ganz viele, die machen PR in irgendeiner Art und Weise. Ne? Eine ganze Weile war bei den Bootstrappern das Thema Build in Public super in. Also ich teile auf Twitter, jetzt dann mehr auf LinkedIn, meine Learnings, und was vor allem gut ankommt, sind dann Fuck-ups, also Dinge, die nicht gut laufen, Dinge, die schlecht gelaufen sind, Fehler, die man gemacht hat. Das ist so mein Learning, das bekommt eine super Reichweite. Oder das Thema PR, ne? Also mit Presseberichten zu arbeiten. Ich hatte jetzt vor ein paar Folgen den Konstantin Singer, der baut die Zenbox, das ist so ein Device, wo du deine Handy-Blackout-Zeit forcen kannst. Ne? Ja. Und er hat ein Bild auf LinkedIn geteilt vom Bundestag, wo die Abgeordneten alle am Handy sitzen und datteln, und hat er irgendwie draufgeschrieben, so, das wäre ja ganz cool, wenn jeder, er würde gern an jedem im Bundestag die Sandbox schicken, sodass sie sich auf die Sitzung konzentrieren. Und da hat er mehrere Millionen Impressions gehabt auf diesem Artikel. Einfach, und er hat jetzt keinen großen LinkedIn-Account. Ne? Und es hat ihm natürlich den einen oder anderen Sale gebracht. Mhm. Und was kann ich da noch für Beispiele nennen? Jochen Krisch zum Beispiel, den jetzt vielleicht die E-Commerce-Hörerinnen kennen, der bloggt unter Exciting Commerce seit, ich glaube, es sind 15 Jahre oder länger, und macht jeden Tag einen Artikel. Also was für ein Durchhaltevermögen. Mhm. Und daraus ist die K5-Konferenz entstanden und sein eigener E-Commerce-Fonds, den es heute gibt. Mhm. Und das Thema Sichtbarkeit muss man halt für sich selber überlegen. Manche gehen auf TikTok und machen das da selber und es funktioniert wahrscheinlich besser, wie mit Influencern zusammenzuarbeiten, wenn man ein Typ für ist. Wenn man der Typ nicht ist, kann man vielleicht auch auf andere der jetzt genannten Wege dann gehen. Und dann ist es halt immer ein Long Run. Ne? Ein letztes Beispiel habe ich noch. Ich hatte den Kaspar von Keep the Score. Das ist so eine SaaS-Scoring-Plattform, die vor allem in den USA gut funktioniert. Und der hat mal, der schreibt auch relativ viele Artikel und mit einem hat er dann, wie wäre das so ein How-To, wie man Harry Potter House Scoring ins Klassenzimmer bringt. Das ist ja bei den Amerikanern, gibt es für jedes Ding ein Scoring und beim Fußball. Ja. Und darüber hat er brutal viel Lehrer akquiriert, die dann direkt aus dem Blogartikel in sein SaaS-Tool abspringen können. Dann ist es so ein bisschen vorkonfiguriert auf den Use Case und es bringt ihm brutal viel. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Glückstreffer, wie man sagt, aber man muss das Glück an der Stelle auch herausfordern, indem man einfach viel produziert.
Ja, aber es ist eben der Weg, wenn ich mir keine Anzeigen, ne? Ich kann ja auch sonst Google Ads schalten oder mittlerweile gehen ja auch viele Unternehmen wieder offline und schalten Ads an Bahnhöfen, hängen große Plakate auf, kleben Aufkleber in die U-Bahn. Da das aber im ersten Moment halt Geld kostet und das Thema Content und sei es eben, ich mache es auf meiner Website, in den Social Media, mache YouTube-Videos, Content im Prinzip erstmal nur meine Zeit erfordert. Gleichzeitig ich aber ja mich eigentlich gut mit dem Thema auskenne, weil ich bringe ja dieses Thema gerade voran, kann das eben eigentlich ganz gut funktionieren. So, und ist aber ein Zeitinvest. Es wirkt nicht so schnell. Ich kann nicht auf den Knopf drücken und so wie die Anzeigen das einfach rauspushen. Es dauert halt, eine Sichtbarkeit aufzubauen, aber es ist ein Weg, das günstig zu machen. Also zumindest nicht kapitalintensiv. Ja, erstmal der erste Punkt, weil Sichtbarkeit dann eben doch für den Absatz und dann sind wir bei diesem Vertriebsthema. Irgendwie muss ich meine Kunden halt erreichen. Sichtbarkeit wichtig. Aber eben, das war auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du genannt hast, wenn ich eine sehr gute Nische habe und da ist nochmal so der Ausgangspunkt, was ist mein Produkt eigentlich? Welches Problem löse ich? Wenn mir das ganz gut bewusst ist und ich da eine spannende Nische gehe, dann ist das auch mit dem Content, glaube ich, relativ einfach. Also relativ einfach.
Ja, du musst halt durchhalten. Und das ist so immer was, wo da kommen wir jetzt wahrscheinlich immer wieder drauf. Und unter den Bootstrappern, das vereint die haben ein Durchhaltevermögen und denen ist klar, dass es keinen Hockeystick gibt. Ne? Da kann ich ein letztes Beispiel, weil es uns gerade noch einfällt, das war die Folge 165, glaube ich, auch nicht lange her, Kaffeemacher. Kennt der ein oder andere Kaffeeliebhaber vielleicht? Und das ist eine Kaffeebrand, die machen eine eigene Rösterei, Kaffeeschule und so weiter. Aber groß geworden sind die über YouTube Educational Content. Da haben die 150.000 Follower. Und am Anfang hat die Videos auch kaum einer geschaut, erzählt er in der Folge, der Ben. Und heute ist ein Kanal, der hat 150.000 Subscriber. Und es ist, glaube ich, der deutschsprachige Kanal mit Educational Content zum Thema Kaffee, also wie entstehen die, wie mache ich den perfekten Espresso, wo kommen eigentlich die Kaffeebohnen her, wie funktioniert das Ganze, wie stelle ich meine Kaffeemaschine ein, da kann man ja total abnörden und das ist jetzt nicht unbedingt eine Nische, aber es war für sie so erfolgreich, sie machen glaube ich jetzt über 10 Millionen Euro Umsatz mit ihren ganzen Unternehmen und aufgebaut auf YouTube und das für dich ja kostenlos. Da musst du nicht immer Insert Coin machen, weil du es angesprochen hast mit den Ads. Wenn dann halt mein Geschäftsmodell an den Ads hängt, ein Wettbewerber kommt, der 50 Cent mehr bezahlt oder einen Euro, dann habe ich natürlich ein Problem. Und so kann ich das abfangen, zumindest mal, oder diversifizieren.
Ja. Ich muss halt selber mir bewusst sein, ich möchte auch rausgehen. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung. Das ist ja dann schnell, wir sind dann in diesem Personal Branding. Das kann man jetzt nennen, wie man möchte, aber es setzt voraus, ich bin bereit, in die Öffentlichkeit zu gehen, da mich zu positionieren. Das ist, glaube ich, wichtig, was man da dann wissen muss. Ja. Dann lass uns zum zweiten Punkt kommen.
Habe ich mal Community genannt, da kennst du dich ja auch aus. Also Wachstum durch Nähe zu den Kunden. Und das fand ich super spannend. Da gibt es natürlich, ist auch ein breiter Begriff, kann man auch eine Folge zu machen, um ein paar Beispiele zu nennen. Es gibt eine App, die heißt Capacities, das ist eine SaaS-App, kommt aus Deutschland, kannst du deine Notizen hinterlegen und so mit Objekten verknüpfen, so ein bisschen wie Obsidian, was es Open Source gibt, aber schaut euch Capacities mal an. Und die haben zum Beispiel einen Discord-Channel, wo das sind über 10.000 Leute im Discord-Channel. Ne? Mhm. User, die anderen Usern helfen, also du fängst dann quasi auch schon Support-Tickets ab, dann gibt es Kanäle für Sprachen, für sämtliche Länder, Tickets, die dann gar nicht beim Support landen und du hast halt richtige Ambassadors, Leute, die für deine Marke auch einstehen in so einer Community. Und also tatsächlich haben viele, die ich jetzt kenne, irgendeine Art von Discord-Community, wo sie direkt an ihren Kunden dran sind. Aber Community kann auch was anderes sein. Also ich hatte zum Beispiel Menschen, die über, oder Treacy, das ist so eine Sockenbrand, die machen ganz viele Umfragen auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen und binden ihre Kunden direkt ein, welche Produkte sollen als nächstes machen, die Business-Socken oder die Tennis-Socken in halbhoch und wenn, welche Farbe sollen die haben. Und dann machen die Produkte und es dauert nicht ein Jahr, bis das kommt, sondern 4 Wochen später kannst du es bestellen. Und das findest du als Kunde natürlich cool. Ich habe aber auch, was ich spannend fand, die Medea gehabt. Die macht hier so Nougat-Creme, aber ohne Zucker. Und die hat eine WhatsApp-Gruppe, so ein Inner Circle. Da testet die Produkte. Und dann schickt die kostenlos Produktproben raus und testet sozusagen mit ihren VIPs direkt Produkte, bekommt dann da Feedback und macht dann oder bindet die komplett ein in die Weiter. Es sind nicht 10 Leute drin, ich glaube, wir waren 60 oder so. Und da kriegst du natürlich ein tolles Feedback. Und sowas kann auch Community sein und deinem Produkt weiterhelfen. Also ist auch wieder divers von Discord über WhatsApp, über Instagram. Ja. Community definiert natürlich jeder anders. Und da gibt es ganz viele, die ich jetzt auch ausgelassen habe.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Wir haben hier im Podcast-Kanal, spreche ich ja auch regelmäßig über das Thema Community-Aufbau mit unserer Head of Community, der Nina Simon, die bei uns den Für Gründer Campus aufbaut. Ich glaube, wir haben jetzt 2 Folgen schon veröffentlicht, also so ein Community-Playbook. Und genau, Community kann ganz was Unterschiedliches sein. Es kann reichen von, die Community tauscht sich einfach aus und hilft vielleicht sich gegenseitig bis hin eben zu wirklich Produktfeedback. Ganz, ganz unterschiedlich, auch ganz unterschiedliche Kanäle, die man da bespielen kann. Das muss man halt für sich definieren einfach, festlegen. Aber klar, ich glaube ganz besonders dieses Thema Nähe, dieses Thema Bindung ist da super wichtig, weil auch das hilft ja dann, ne, weil es ist viel teurer, neue Kunden zu gewinnen, als bestehenden Kunden von einem Wiederkauf zu überzeugen, beziehungsweise eine langfristige Kundenbindung einzugehen, als jetzt eben wieder über Ads dann den nächsten zu gewinnen, der dann nicht zum treuen Kunden, zum zufriedenen Kunden und so weiter wird. Also dieses Thema Kundenbindung mit Community, ja, super gut möglich.
Letztes Beispiel, also ist mir jetzt gerade eingefallen, ich hatte ein SaaS-Tool auch, Appointment, das ist so eine für Physiopraxen, so eine Steuerungssoftware, nennen wir mal, aus Österreich kommen die, und die haben 70% Weiterempfehlungsrate. Also ein Physiotherapeut empfiehlt seinem Wettbewerber ein Tool weiter, was eigentlich auch schon verrückt ist, aber 70% der Neukunden kommen, weil Bestandskunden von einem SaaS-Tool das weiterempfehlen. Das finde ich total faszinierend, wenn du das so hinbekommst. Das ist ja auch ein Stück Community, dass die so begeistert sind von dem Produkt, dass sie es weiterempfehlen. Dann musst du nur noch 30% Marketing machen. Das ist ja genial. Also gibt es auch.
Ja, und gerade bei den SaaS-Sachen, da geben die ja teilweise die ersten 1-2 Jahresumsätze für die Akquise eines Kunden aus, weil sie dann kalkulatorisch davon ausgehen, er bleibt 3, 4, 5, 6 Jahre, dann ist das vielleicht auch okay. Aber der Hebel ist natürlich, wenn du das so hinbekommst, du hast ja super geringe Marketingkosten. Ja. So, ist ja super niedrig. Eine Empfehlung, die Abschlussquoten sind wahrscheinlich entsprechend hoch. Ja. Genau, also bindet eure Kunden, Nutzer früh mit ein, baut eine Community auf, damit stärkt ihr Bindung, Treue und senkt automatisch Marketingkosten und implementiert im Prinzip das, was ja früher Mund zu Mund, also wirklich Empfehlungsmarketing ist da ein gutes Stichwort und erhöht auch die Profitabilität. Super Sache. Der dritte Punkt, den du mitgebracht hast, Erfolgsfaktor.
Habe ich mal Fokus auf die Nische genannt, Kleinstarten. Also das ist ja immer das, man wird nie fertig, auch wenn man so einen Perfektionismus betreibt. Und da habe ich jetzt ganz viele Beispiele gehabt, die haben einfach mal einfach mal angefangen. Ja, ich habe den Summit von Parkett vorhin erwähnt. Ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Er hat mit dem Portfolio-Tracking angefangen, weil er genervt war von seinem Broker. Comdirect war es damals. Und hat dann ein vernünftiges Tracking für seine Aktien da selber gebaut. Ne? Und so ging es los mit dieser Nische. Und mit diesem Produkt ist er auch direkt rausgegangen. Da hieß es noch anders, Tresor One. Ich war damals zahlender Kunde Nummer 2 oder 3, weil ich da auch schon bei der Comdirect war damals. Und dann hat er angefangen, um Comdirect herum das Produkt zu verfeinern. So. Und heute trackt er nicht nur Comdirect, sondern natürlich auch Trade Republic, Scalable Capital, was weiß ich, wie viele Banken. Du kannst von Pokémon-Karten, Immobilien und andere Wertgegenstände dort hinterlegen und tracken. Aber er ist erstmal in der Nische gestartet und hat sich da wirklich auch drauf fokussiert. Und es hat ihm super weitergeholfen, ist heute viel breiter aufgestellt. Aber du hast halt ein Produkt, wo du erstmal eine Zielgruppe hast, die kannst du viel einfacher ansprechen, wie heute wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, womit er widerspricht, wenn er, falls er das hört. Und es hilft auch für dich selber, das Produkt dann zu schärfen. Und dann sagst du, naja, das kommt wirklich hier auf die Roadmap ein Stück weit später. Und das ist außerhalb von der Nische. Es tut natürlich immer weh, sowas dann abzuschneiden. Aber das hatte ich jetzt wirklich auch schon ganz viele Fälle. Auch der Habit Tracker, den ich angesprochen habe, der hat total nischig angefangen. Die Zenbox ist so eine Nische, damit, wer will ein Hardware-Device, damit er sein Handy nicht nutzen kann. Aber es muss dann, es funktioniert ganz interessant auf jeden Fall, ist ein Stück weit eine Nische. Oder ich hatte auch den Benji mal zu Gast. Da ging es um EMDR-Therapie. Du weißt jetzt wahrscheinlich nicht mal, was es ist. Das ist mit Licht, Ton oder Vibration macht man da Traumatherapie. Ist auch in den USA total verbreitet. Viel dann auch so von Menschen, die in Kriegsgebieten waren, Soldaten und so weiter. Und die haben sich auf diese Nische während Corona konzentriert, weil die Menschen nicht mehr in die Praxen gehen konnten. Ne? Und haben halt ein Online-Tool gebaut, auch super erfolgreich zu zweit. Ist auch schon eine Weile her, um diese Stimulation zu machen. Ne? Und das ist sowas, man muss halt die Nische finden und am besten ist eine, die einen selber betrifft, so damit man intrinsisch auch motiviert ist, das Produkt entsprechend zu schleifen. So jetzt, somit habe ich ja erzählt, hat es für sich selber erst mal gebaut und dann erst gemerkt, dass es auch andere das gleiche Problem haben wäre.
Ja, du hast dann auch gleich eine eigene, bessere Bindung zu dem Thema. Ne? Ist ein Thema, was dich auch mit Leidenschaft erfüllt. Wenn du jetzt selber nach einer Lösung suchst für ein Problem, was du selber hast, kannst die Geschichte besser transportieren. Das gleiche eine Story, die du erzählen kannst nach draußen. Das ist super fürs Marketing, als wenn du dir halt irgendwas suchst, nur weil du denkst, das ist dann im Prinzip, also so wie damals, die meisten werden das wahrscheinlich nicht mehr kennen, Rocket Internet, sind dann im Prinzip wirklich einerseits als Copycats unterwegs gewesen sind, Sachen, die nur in den USA funktioniert haben, dann hier implementiert haben, aber wirklich eher geguckt haben, okay, wo kann man einfach viel Geld verdienen? Und dann hat man da die Armee hingeschickt, aber da war halt keiner mit Herzblut dabei. Da ging es dann natürlich um den Exit, den man da machen konnte und das hat auch nur auf großen Märkten funktioniert. Aber hier der Fokus, klares, abgegrenztes Produkt, ein klares Problem, hilft dann auch, dass du nicht lauter Features entwickelst, die keiner braucht. Ne? Also das ist ja auch etwas, wo sich dann viele verzetteln mit diesem, das perfekte Produkt für alle, das gibt's ohnehin nicht.
Ja, die eierlegende Wollmilchsau, sagen wir hier im Schwurbeländle. Ja. Ja, das sehen wir auch schon beim nächsten Thema, das Produktfokus. Ne? Das ist nämlich, hast du den Ball schön rübergespielt. Das ist das, was ich auch immer wieder sehe, einfach weil es auch gar nicht anders geht. Ne? Du kannst nicht 10 Sachen auf einmal machen. Das geht nicht. Und zumindest, selbst wenn du jetzt sagst, du bist E-Commercer, um jetzt mal wieder da ein paar zu nennen und nicht die ganze Zeit SaaS und App rumzureiten, du kannst nicht 3 Produkte in Asien sourcen parallel. Das ist dann schwierig. Du musst dich auf weniger konzentrieren und da ist dann weniger mehr. Und natürlich, wenn du dann irgendwann größer bist, dann kannst du vielleicht 2 oder 3 Dachzelte parallel entwickeln oder Torwarthandschuhe. Ich habe die Kollegen von Titan vorhin angesprochen. Was ich auch schon im Podcast hatte, war Norddesign. Das ist so eine, Scandi-Schick nennt man das, glaube ich, für die Küche, mittlerweile auch fürs Bad. Die haben auch mit so einer Spritz-Spülmittel angefangen, dass du weniger Spülmittel brauchst. Heute gibt's Bürsten, Tücher, was weiß ich, was alles Mögliche. Und die haben da eben aber auch die Produkte immer weiter verfeinert. Ja. Ja. Was kann ich noch zu Produktfokus sagen? Was ich da super spannend fand, ist auch nochmal, fällt mir da Parkett ein, diesmal aber der Produktmanager, der hat mal auf LinkedIn da was geteilt, dass er 1200 Community-Feedback oder die haben so ein Public-Voting-Board für Features, 1200 Antworten geschrieben hat in einem Jahr. Er hat irgendwie, ich glaube, 800 E-Mails beantwortet und ich glaube auch eine dreistellige Anzahl an Calls gehabt mit Kundinnen. Auch ein SaaS-Gründer, den ich mal hatte, der hat in seiner Onboarding-Mail einen Buchungslink für seinen Calendly oder Calendly.com drin und sagt, hey, wenn dir irgendwas nicht gefällt oder du Feedback abliefern willst, hier ist der Knopf zum CEO, buch dir einen 15-Minuten-Slot und lass mir dein Feedback da, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat. Und so nahbar sind die unterwegs, die Menschen. Die posten auf LinkedIn, auf Twitter. Wenn du einen Newsletter bekommst, dann kannst du den in der Regel beantworten. Da ist nichts mit No Reply. Das heißt, die wollen wirklich auch nah dran sein an der Community und versuchen, alles zu beantworten. Und jetzt habe ich Discord angesprochen, da kriegst du natürlich dann wieder so viel wahrscheinlich an Feedback, dass du die Menschen brauchst oder eine KI, die dir das irgendwie zusammenfasst, sodass dass du selber durchblickst. Aber das ist so das, was ich auch gemerkt habe, dass die Menschen wahnsinnig fokussiert sind auf ihre Produkte und ein gutes Feingefühl dafür haben, was wollen die Kunden eigentlich haben und auch wirklich checken, wir releasen erstmal, was in Beta kommt, ist gut an, möchten die das nutzen und so weiter. Und jetzt Appointment habe ich schon angesprochen. Ich glaube, da haben wir im Podcast mit ihm dann auch drüber gesprochen. Da ging es dann irgendwann so weit, dass sie jetzt ein zweites Produkt separat gelauncht haben mit einer anderen UI, weil sie irgendwann gesagt haben, das ist was, das passt nicht mehr ins vorhandene Produkt. Und das müssen wir separat nennen, separat vermarkten, damit wir die Kunden nicht durcheinander bringen. Und das kann ja auch eine Entscheidung sein. Ne? Und abschließend, den René von MyPoster hatte ich ja schon angesprochen. Und jetzt werden die Menschen, die dann die VC-Szene verfolgen, die kennen vielleicht Unique aus Berlin, das ist so ein Designstudio. Und das hat MyPoster mal übernommen. Und da habe ich mit dem René dann auch gesprochen, naja, was passiert denn jetzt mit Unique? Das war natürlich auch interessant, dass ein bootstrapped MyPoster ein VC-finanziertes Unique übernimmt. Und dann hat er das umgebaut zu so einem Art On-Demand-Job für Designer und war aber in einem Podcast, als wir ihn aufgenommen haben, ich bin nicht zufrieden mit dem aktuellen Stand und wir verschieben den Release nochmal 3 Monate oder 6. Ich weiß nicht mehr, wo er dann am Ende gelandet ist. Und dann denke ich mir so, das ist halt auch ein cooler Move. Der Investor würde sagen, nee, du musst damit rausgehen. Und er sagt so, es passt noch nicht. Das können wir noch nicht an den Markt bringen. Wir verschieben das nochmal. Und heute gibt es das jetzt. Könnt ihr euch dann anschauen, wie sich das geändert hat. Das ist eigentlich auch ganz cool geworden, würde ich sagen.
Ja. Ja, ich erinnere nochmal an dein Zitat, was du am Anfang gebracht hast. Bootstrapper sind die, entwickeln die besseren Produkte. Produktentwicklung auch mit Herz, keine Schnellschüsse. Und das schließt dann den Bogen zur Community am besten mit den Nutzern zusammen. Das hilft dann, das Richtige zu entwickeln.
Hoffentlich, ja.
So, Bergfest, Halbzeit mit unseren Punkten. Was ist Punkt Nummer 5?
Passend gewählt hast du das jetzt. Also das Thema Konsistenz hatten wir jetzt ja 2-3 Mal schon angesprochen. Ausdauer schlägt Talent. Das ist was ich immer wieder ein bisschen sehe. Die meisten Erfolge, die Bootstrapper schaffen, ist kein Hockeystick. Das ist aber immer eine Frage, die ich auch immer wieder stelle, ob es irgendwelche einschneidende Erlebnisse waren, weil ich möchte überrascht werden. So. Und meistens passiert es nicht. Ne? Meistens ist das Ergebnis, was sie erschaffen haben, lange Konsistenz einer Aneinanderreihung von Dingen, die man tut. Ne? Jetzt Parkett habe ich oft genug erwähnt. Jochen von Exciting Commerce habe ich schon erwähnt, mit dem jeden Tag einen Blogartikel. Das ist halt schon eine wahnsinnige Konsistenz. Oder auch die Menschen, die dann Build in Public auf Twitter machen und konstant einfach weiterarbeiten. Ich glaube, ich habe so eine Präsentation, da habe ich dann auch so Wachstumskurven von 2, häufig teilen die auch, also sie machen dann viel auch so Build in Public mit Zahlen, irgendwann hört es dann aber auf, aber am Anfang kommt es ganz gut an, aber wenn du dann so über 10.000, 20.000 MRR bist, hören die meist auf zu scheren, das ist natürlich dann irgendwann auch klar, weil du dann auch Copycats bekommst, aber es ist schon sehr interessant immer zu sehen, dass das schon sehr linear nach oben wächst, so im Falle von HabitKit vom Sebastian hast du schon so Ausreißer drin, dass dann gerade so Dezember, Januar siehst du bei ihm gibt's noch mal so einen Stick, weil die Leute haben ihr Neujahresvorsätze und jetzt gehe ich jeden Tag joggen, jetzt mache ich jeden Tag 100 Liegestützen und dann fällt's ab so und da erzählt er auch im Podcast, am Anfang war das für ihn super stressig, weil er wollte eigentlich kündigen seinen Teilzeitjob und aufhören und dann hat er aber gemerkt, naja, das pegelt sich jetzt neu ein und es ist aber halt ein Drittel höher wie im Vorjahr. Ne? Und er hat jedes Jahr diesen Knick drin und er geht dann auch wieder runter und dann lernst du irgendwann auch mit umzugehen. Mhm. Und das fand ich bei allen Gästen wahnsinnig beeindruckend, dass man braucht eine Konsistenz und eine Leidenschaft und Geduld vor allem. Es ist nicht die eine PR-Meldung, es ist nicht der eine Podcast-Gastauftritt, es ist nicht der eine große Kunde, auf den man vielleicht wettet, sondern es ist die Mischung aus allem eben, was einem weiterhilft. Und man muss einfach dranbleiben und darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, glaube ich. Und das ist auch so was, was ich so gemerkt habe oder was ich häufig dann frag auch immer nach den Fuck-up-Momenten und was du so lernst. Am Anfang ist dieses Euphorie-Level, hey, wir haben den Neukunden, hey, der hat es gekündigt, hey, die Churn ist hoch und so. Irgendwann flacht es ab und man lernt auch besser mit umzugehen, je länger man das macht, und finde es super und frage aber immer auch nach den negativen Momenten, weil mich die auch interessieren. Das gehört auch dazu.
Ja, dieser Übernachterfolg, ne? Ich glaube, das ist auch etwas, was viele Schauspieler, Comedians und so weiter, natürlich haben die irgendwann ihren Durchbruch, aber wenn man dann fragt, okay, wie lange hat das gedauert, dann sind das meistens, es ist A, ganz schön lange, ne? Man tingelt viel durch kleine Clubs, hält sich mit anderen Jobs über Wasser, es gibt kein Casting, also davon können ja viele, auch der Berühmten, im Prinzip ein Lied singen, und genau das Gleiche passiert halt auch hier, ne? Und auch die großen Unternehmen, ja, haben das nicht über Nacht hinbekommen, sondern da steht ja oft schon eine deutlich längere Zeit davor zu Buche. Ja. So, aber tatsächlich, ne, dieses Thema Durchhalten, Ausdauer, ein System bauen, dass man das auch hinbekommt, dass man gerade am Anfang, wo einen noch die Euphorie treibt, wenn die dann weg ist, dass man dann trotzdem weitermacht. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Ich möchte es nochmal kurz betonen, weil ich frage echt immer auch nach diesen schwierigen Momenten, die die Menschen, das hat jeder, na, egal ob jetzt das Thema Selbstzweifel, manche haben auch so ein bisschen Depressionen oder Schwierigkeiten mit der Situation umzugehen, mit der Verantwortung. Und weil ich das super, das hörst du halt in so VC-Finanzierten, hörst du das häufig immer nur die shiny Geschichten so. Und für mich ist es aber wichtig, die auch zu erzählen, weil es sitzen halt alle in dem gleichen Boot. Und ich möchte, dass die zuhören und die selber weiter vorne noch sind, vielleicht ihr erste App draußen haben, ihr erste SaaS, machen ein paar hundert Euro Umsatz, haben Selbstzweifel. Das ist auch völlig normal bei Menschen, die dann 100 Leute beschäftigen, dass die das auch noch haben und dass sie das auch hatten. Der René erzählt zum Beispiel von MyPoster im Podcast, dass er die ersten Jahre mit seinem Golf unterwegs war und teilweise kein Geld hatte für Sprit, mit dem er die Bilder rumhergefahren hat, die sie aus China importiert hatten, war es, glaube ich. Das hörst du heute nicht mehr. Er erzählt es natürlich, aber das ist halt der Anfang, wie es angefangen hat, die ersten Jahre. Und es ist super wichtig, dass man das hört, weil dann bleibt man auch selber am Ball.
Wir haben, das ist wahrscheinlich eine Podcast-Folge, die jetzt schon live gegangen ist, wenn diese Folge hier live geht, aber mit der Caroline Ackermann haben wir eine Podcast-Folge gemacht zum Thema, was steckt hinter den Erfolgsmeldungen, die man bei Startups so liest. Und da gehen ja dann oft die Startups raus mit, wir haben 3 Millionen eingesammelt. So, was dir halt keiner sagt, ist, diese 3 Millionen kommen meistens nicht auf dein Konto, sondern sind mit irgendwelchen Meilensteinzahlungen verknüpft. Und wenn es dann Verzögerungen gibt, dann sind die Investoren knallhart und du reißt das halt so. Oder der erste Pilotkunde ist gewonnen. Das klingt super, super toll, aber bis dann eine Anlage, und in ihrem Fall war das eben auch Deep Tech, bis dann so eine Anlage beim Kunden irgendwann mal steht und wirklich in Betrieb genommen wird, dauert es auch viel länger, geht ganz viel schief. So, also nach außen ist es eben so diese, leider zu oft, diese glänzende Welt. Die meisten sprechen ja dann erst darüber, wenn sie gescheitert sind, und nutzen das dann so ein bisschen auch als Positionierung. Oder wenn sie erfolgreich den Exit gemacht haben und dann sagen, das ist ja auch ganz oft zu hören, warum hast du denn jetzt den Exit gemacht? Es hat mir nicht mehr die Energie gegeben, es hat mir die Energie geraubt und deshalb muss ich jetzt, also ich mache auch jetzt erstmal Pause, wird dann vielleicht selber Investor und so weiter. Und das sollte uns ja auch zu denken geben. Also einerseits glaube ich super schade, dass die Gründer, die ihre Vision vorangebracht haben, dann irgendwann ausscheiden aus den Unternehmen, weil dann stellt sich die Frage, was passiert mit den Unternehmen danach, wenn das nicht mehr die Person voranbringt, die das ursprünglich gestartet hat. Ich glaube, da gibt es viele Beispiele, wo es dann ein paar Jahre später mit dem Unternehmen nichts mehr war. Und gleichzeitig aber, dass die selber so am Limit sind, dass dann der Exit wie eine Befreiung ist. Das kann es eigentlich auch nicht sein. So, das heißt, also auch die strugglen, die sind an der Grenze und sehen das dann eher als Befreiung. Und ich glaube, das sollte allen da die Zuversicht geben oder auch das Beispiel, dass man das nicht verdrängen sollte, dass das ganz normal ist und dazugehört und dass man einfach vor allen Dingen mit anderen drüber spricht. Ich glaube, das ist super wichtig und das nicht mit sich selbst so ausmacht. Und ich glaube, bei den anderen läuft alles rund. Das ist es nämlich nie.
Ja, kann ich dir komplett zustimmen. Also ist wirklich so. Ist, glaube ich, nirgendwo, wo es 100% immer alles schick ist. Irgendwas ist immer.
Ja, nicht mal 80 wahrscheinlich. Ja. Ne? Also das, wir sprechen halt noch viel, viel weniger darüber. Und ich glaube, man muss sich das auch bewusst machen. Auch diejenigen, die jetzt erfolgreich einen Exit oder was auch immer da gemacht haben, das bedeutet nicht unbedingt, der Erfolg ist deren Werk. Ne? Also ist ganz oft ist es eine Timing-Sache. Wenn du wirklich sagen kannst, ich bin jetzt hier derjenige, der das bauen kann, dann müsstest du halt das auch replizieren können. Und die wenigsten werden ja wirklich auch zu Seriengründern, die häufig was erfolgreich bauen. Und viele werden dann einfach Investoren oder Immobilieninvestor, also kaufen sich Immobilien, um das Geld dann sicher anzulegen. Aber die wenigsten kriegen das ja 2-3 Mal hin. So. Und erst dann kannst du eigentlich sagen, er ist jetzt wirklich ein erfolgreicher Unternehmer, weil er es eben replizieren kann. So, und das vergessen, glaube ich, viele auch, dass viele einfach Glück hatten, ein gutes Timing und das dann eben ja ein bisschen auch von sich vielleicht trennen sollten, wofür sie jetzt wirklich verantwortlich waren bei dem Erfolg. Kommen wir zu deinem nächsten Punkt.
Haben wir jetzt schon ein bisschen ein paar Mal angesprochen, ne? Glück herausfordern, also so Zufälle produzieren, Thema Sichtbarkeit geht wieder rein, Bild in Public haben wir schon angesprochen. Zwei Beispiele kann ich aber trotzdem noch dazu erzählen, damit klar ist, was ich damit meine. Ich hatte die Tessa von Nordesign angesprochen, die hat es mit ihrem Bruder aufgebaut und die haben ja diverse E-Mail-Adressen recherchiert. Am Ende haben sie ja ganz viele E-Mails verschickt, weil sie unbedingt irgendwo in den Einzelhandel wollen. Ne? Die haben an Rossmann geschickt, an Edeka geschickt und an den DM, an die Info-Mailbox. So. Und du denkst ja, naja, da wird nichts draus. Und die haben aber einfach Glück gehabt, weil sie es auch ein bisschen herausgefordert haben. Und dann wurde das bei DM entsprechend weitergeleitet und der Einkäufer hat gesagt, hey, das ist ein cooles Produkt, das listen wir mal. So, und heute sind sie, glaube ich, mit 3-4 Produkten im DM gelistet, was natürlich für so die Grundauslastung für so eine E-Commerce D2C-Brand eigentlich eine tolle Sache ist. Und das musst du natürlich machen. Das Gleiche für Podcast-Auftritte. Ne? Ich musste jetzt schmunzeln. Ich hatte hier Phonio vor einer Weile im Podcast. Das ist so eine KI-Telefon-Geschichte. Das kannst du, wenn du als Hotline-Ersatz nehmen, mit deinem Helpdesk-Informationen füttern. Und da waren die noch relativ am Anfang, da waren sie auch noch bootstrapped. Jetzt heute haben sie eine Finanzierungsrunde. Und ich glaube, vor 2-3 Wochen gab es jetzt einen Gastauftritt bei Unicorn Bakery. Ne? Das ist jetzt ein bisschen größerer Podcast wie meiner, beim Fabian. Und sowas kann natürlich spannend sein für Bootstrapper oder für Startups allgemein. Versucht Podcast-Gastauftritte, Sichtbarkeit zu bekommen. Vielleicht liest es dann wieder jemand aus der Presse, jemand schreibt einen Artikel. Den Konstantin von Sendbox, den habe ich jetzt erzählt, ne? Der hat dann hat jetzt einen Artikel, glaube ich, in der Stuttgarter Zeitung bekommen, was ihm natürlich nochmal enorme Reichweite verschafft hat. Also das darf man auch nicht unterschätzen. So klassische Printmedien, die sind auch froh, wenn sie so spannende Stories haben, wenn man da jemanden kennt noch, vielleicht von der Schulzeit. Ne? Ein Freund von mir ist auch wo Chefredakteur von früher und das ist aber falsche Nische, sage ich mal. Ein Auto kann man jetzt schwierig bootstrappen. Ja. Und er versucht es zu nutzen. Vielleicht kennt er jemand und kommt über ein paar Ecken an sowas ran. Und auch wenn, naja, 99 E-Mails umsonst waren, die eine, die hilft dann vielleicht, da ist für das Thema Konsistenz gefragt.
Ja, weil du das Thema DM mit den E-Mails erwähnt hattest. Ich glaube, ich habe auf LinkedIn neulich eine Geschichte gesehen von einer Gründerin, die auch ein Produkt hatte, was super bei DM, also in Drogerie gepasst hätte. Und die ist extra auf ein Event gefahren, wo jemand von DM im Prinzip war und hat den dort mal ganz bewusst dann angesprochen, hat auch eine Frage gestellt beim Vortrag und so weiter, danach nochmal auf ihn zugegangen. Und dann haben sie auch verabredet, okay, soll das im Prinzip mal beim Hauptsitz da vorbeibringen und so weiter. Und ich bin gespannt, ob es klappt, aber es ging halt, war es ja auch so ein bisschen Bild im Public. Sie hat über diese Geschichte berichtet und ist jetzt natürlich auch gespannt. Also hat dann Feedback bekommen, Rückmeldung. Und jetzt mal schauen, ob es dann irgendwann wirklich gelistet wird. Also man kann das mit ein paar, früher haben wir das ja Guerilla-Marketing genannt.
Stimmt, ja.
Also mit ein paar ganz einfachen Dingen schon forcieren. So, und einfach ein bisschen was tun, ja. Ein bisschen auffallen. Der nächste Punkt.
Nächstes Thema. Ja, musste ich neulich schmunzeln. Ich war auf einem Vortrag vom Andy Bruckschlögl, den man von der Bits & Bretzels kennt, hat er selber auch schon Venture Capital finanzierte Unternehmen aufgebaut und hat so ein bisschen 10 Themen genannt, die für ihn erfolgreiche Unternehmen machen können, sollten, müssen. Eins war übrigens auch, hol dir einen Mentor. Ich glaube, es war das vorletzte Thema. Hat er ein bisschen erzählt, dass sie auch Mentoren haben und auch ein bisschen das Thema erzählt, dass es immer alles top aussieht. Aber man hat ja doch sonst schon seine Themen. Und ein Thema war auch Teilzeit. Teilzeit funktioniert so, ne? Jetzt leben wir da in einer Zeit, wo das dann als Lifestyle-Teilzeit bezeichnet wird in der Presse. Und da bin ich natürlich ein entschiedener Gegner davon. Ich hatte jetzt auch echt viele zu Gast, die entweder einen Vollzeitjob gehabt haben, abends und am Wochenende angefangen haben, ein Produkt zu bauen, dann auf Teilzeit reduziert haben oder in Teilzeit gegründet haben. Ich habe auch eine Unternehmerin, die Julia, die bei Edel und Schnell macht, die hat die so, ja, auch eine Nische übrigens, die mir vorhin nicht eingefallen ist, spontan, so für Windhunde, macht die so Bekleidung für den Winter, Geschirr und sowas. Somit hat sie angefangen, heute gibt es noch für viele andere Hunde. Und zur letzten Aufnahme hat sie, glaube ich, 250.000 Euro Umsatz gemacht. Das ist jetzt natürlich Umsatz und sie hat aber einen Vollzeitjob. Also sie macht das komplett nebenher, hat diverse Sachen outgesourced und automatisiert und total beeindruckend. So, Treacy fällt mir noch ein, die Socken hier, sie kommen auch hier aus dem Ländle. Hatte ich zweimal im Podcast, witzigerweise, die haben angefangen in Teilzeit, haben beide ihren Vollzeitjob noch gehabt, haben auf 80% reduziert, sich dann freitags in ein Büro zusammengesetzt und an ihrer Marke und an ihrer Strategie gefeilt. Und heute machen sie das in Vollzeit, sind nach wie vor bootstrapped, haben ein Team, glaube ich, von 4-5 Leuten, mit denen sie das zusammen machen. Und man kann dann das auch erstmal machen, wenn man jetzt nicht so risikofreudig ist oder es auch nicht machen kann. Familie hat Kinder, ein Häusle zum Bezahlen, dann kann man sowas auch machen. Ne? Das wird natürlich hier und da belächelt, aber ich stehe da, ehrlicherweise kann ich sagen, stehe da einfach drüber. Es hat bei ganz vielen sehr gut funktioniert und es macht total Sinn, das so zu tun, wenn ihr diverse Verpflichtungen habt. Das ist natürlich, wenn jemand von der Uni kommt, vom Studium und der hat diese Verpflichtung noch nicht, dann kann der natürlich da Vollgas 80 Stunden geben. Hast du Kinder zu Hause und so weiter, dann muss es irgendwie anders funktionieren und es kann ein Weg sein, der auf jeden Fall auch funktioniert. Habe ich auch viele Gäste gehabt, wo es gepasst hat.
Ja, da der Hinweis, wir haben auf unserem YouTube-Kanal Besser Gründen auch schon so einige Videos zum Thema nebenberuflich Gründen, auch mit dem Jannis Kurt beispielsweise, gibt es auch einen Podcast, der hat ja das Buch geschrieben, Nebenberuflich Gründen. Und ich glaube, es passt zu vielen Dingen, die du jetzt als Erfolgsfaktor halt genannt hast, ne? Weil das Thema Nische und auch das Thema schnell Feedback von Kunden. Und das ist ja das, was du also du sollst nicht unbedingt in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit, musst ja nicht sofort an den Markt gehen. Aber was du gut machen kannst, ist erstmal mit ein paar möglichen Kunden sprechen, wirklich dein Produkt und dein Konzept schärfen, dich immer weiter da vorarbeiten. Vielleicht auch schon mal erstes Mensch, hier so eine Waitlist anzulegen. Ne? Wer interessiert sich dafür? Also du kriegst viel stärker ein Gefühl dafür, löst du das richtige Problem? Für die Leute, die auch was zahlen würden, kannst du schon erste Nachfrage aufbauen, um dann von der nebenberuflichen Selbstständigkeit in die hauptberufliche zu wechseln, deinen Job zu kündigen, mit einer viel höheren Sicherheit, mit einem viel besseren Gefühl. Also insofern diese Zeit zu nutzen, wirklich an deinem Produkt zu arbeiten und mit Kunden, potenziellen Kunden zu sprechen. Das ist eigentlich ein super Weg.
Ja, spannend ist halt, wann wechselst du, ne? Das ist immer so, hatte ich jetzt neulich ein komplett anderes Business, den Car Ranger im Podcast, einen Auto-YouTuber, ne? Den Alex Schäfer. Und der hat auch das, glaube ich, seit 2017 aufgebaut. Ganz viel Auto-Content, nicht nur so Neuwagen und Elektrofahrzeuge, sondern auch ganz viel Autos, wo ihm aus der Community zur Verfügung gestellt werden, zum Testen oder zu einem Bericht machen und so weiter. Und der hat, glaube ich, dann letztes Jahr hat er dann auf 80% reduziert gehabt eine Weile und dann gekündigt. Aber hat nicht gewartet, dass er 100% von seinem vorherigen Job erreicht, sondern ist so bei, ich glaube, so 70% oder sowas dann rausgesprungen. Ich hatte auch den Vieco zu Gast, der macht ganz viel so mit Content, so im Fußballumfeld. FCB Inside ist eben sein größtes Projekt, also ein Bayern Ding. Aber er hatte zum Beispiel auch schon Familie und Kinder und hatte mit seiner Frau, die da ein bisschen, glaube ich, skeptisch war, die Vereinbarung, wenn er ein Jahr in seinem Nebenjob das Gleiche verdient wie in seinem Hauptjob, dann kann er es machen. Und es hat ihn aber dann motiviert, das auch zu erreichen. Und dann heute macht er das Vollzeit mit einer GmbH, mit diversen Angestellten und so. Also ist für jeden, liegt es immer im Auge des Betrachters und muss jeder für sich selber entscheiden, wie risikofreudig er da ist und wie es vielleicht sogar wächst oder nicht wächst gerade.
Aber es ist eben etwas, auch wenn du mit weniger startest, ne? Du startest halt mit etwas. So, ne? Als ich als wir für Gründer gestartet haben, da war ich 30.
Also 2 Jahre her, sozusagen.
Ja, genau. Und 2 Hundejahre und ein bisschen, ja. Und aus dem Hauptjob, und der Sturz war schon enorm. Ne? Das war, es gab eine Vorabausschüttung, Vorabentnahme hat man das genannt bei der GbR. Das waren 400 Euro monatlich. Dann habe ich den Gründungszuschuss damals bekommen. Und was dann noch ein bisschen, das ist dann quasi so ein, keine nebenberufliche Tätigkeit, aber ich habe quasi auf Honorarbasis einfach noch ein bisschen für meinen alten Arbeitgeber gearbeitet, ein paar Projekte. So. Dann hat das sich quasi so ergeben, dass das dann irgendwie so halbwegs tragfähig ist, aber es war viel, viel weniger in Summe natürlich als das, was eben Vollzeit da gewesen ist, ohne dass es ja schon Traktion gab bei fürgründer.de. Ne? Wir sind dann mit der Website gestartet, als ich quasi dann Vollzeit für Gründer gemacht habe. Und Google hat nicht auf uns gewartet. Also dann beginnt natürlich dann die Uhr ganz anders zu ticken, als wenn du eben schon deine ersten Kunden hast. Du siehst, dass das Produkt quasi gut angenommen wird. Du hast eine kleine Community vielleicht aufgebaut. Also es kann dann schon diesen Übergang deutlich erleichtern und die Fallhöhe ist dann einfach eine andere. Insofern, aber klar, irgendwann muss man nicht. Man kann natürlich das auch immer weitermachen, aber da muss man natürlich dann schauen, wie ist wirklich dann diese Doppelbelastung? Wie viel lagere ich aus? Baue Prozesse, sodass mich das dann nicht so stark belastet dann, weil es ist natürlich trotzdem Zeit.
Wie lange hast du das nebenher dann gemacht oder durchgehalten? Das ist ja auch immer so, die Doppelbelastung ist ja auch nicht ohne immer.
Also die Beratung war, glaube ich, dann nach einem Jahr ist dann eben ausgelaufen. So, ne? Das waren dann im Prinzip hin und wieder alle paar Monate dann wirklich so ein paar Hauptprojekte noch. Aber ich war Vollzeit selbstständig, kann man sagen. Ne? Das war ja eher dann auf Freelancer-Basis dann das noch zu machen.
Also ist das, was einige machen, ne? Die eine Software- oder SaaS-Geschichte bauen, die machen noch so Freelancer-Tätigkeit oder also ich hatte jetzt neulich auch jemand, der macht so ein ERP für Shopsysteme, der hat noch 12 Stunden einen Anstellungsvertrag, aber auch, weil er unter Menschen noch gehen will, weil das andere baut er alleine. Also es kann auch jeder so ein bisschen andere Gründe dafür haben. Ne?
Das hat der Jannis aber auch gesagt, der ist ja auch Vollzeit bei seinem großen Konzern, weil er eben hin und wieder auch Erwachsene treffen möchte. Klar, ne, das sind Impulse, das ist eine ganz andere Arbeitsweise, als wenn du dann zu Hause da mit deinen kleinen Sachen. Er hat ja auch damals Kinderbetten selber gemacht. Das ist ja eine ganz andere Arbeit. So, es fördert dich oder fordert dich körperlich, aber du willst ja auch ein bisschen geistig gefordert werden und neue Impulse bekommen. Also insofern trägt das da auch dazu bei, wenn man dann im Hauptjob noch mit einer richtigen Firma unterwegs ist. So, dann kommen wir zum letzten Punkt, den du mitgebracht hast in unserem Playbook hier.
Haben wir vorhin auch schon mal angesprochen gehabt, ne, das Thema eigenes Problem lösen. Ich glaube, das hat bis auf einen Gast, den kann ich auch gleich noch erzählen, vereint es irgendwie alle. Die haben irgendwie ein eigenes Problem. Ich hatte vorhin die Torwarthandschuhe angesprochen. Ne? Jetzt bin ich selber, habe ich 25 Jahre Fußball gespielt. Aber als komplett naiver Feldspieler war mir nicht klar, dass ein Torwart, der das ernsthaft betreibt, egal in welcher Liga, dass der 5, 6 Handschuhe im Jahr braucht, weil die einfach irgendwann durch sind. Ich dachte, naja, sie halten wie Kickschuhe, so eine Saison, vielleicht zwei. Und dann sind die durch, okay, aber nee, du brauchst halt mehrere pro Jahr. Und das ist natürlich ein ganz anderer Umsatzhebel, wenn du dann 4, 5 Torwarthandschuhe und du machst die gut und der kauft die wieder, ne? Ist ja mega cool, ne? Und das haben die natürlich selber, einer der beiden Gründer war selber Torwart und ist natürlich dann auch nah dran, auch an der ganzen Geschichte, haben natürlich dann auch Zugriff auf diverse Tormänner und Frauen gehabt, die dann denen geholfen haben, so im Social Media Game. Ist jetzt auf jeden Fall mir gerade eingefallen, denn somit habe ich schon vorhin erzählt, eigenes Problem gelöst, Habit Kit, eigenes Problem gelöst. Ganz viele Produkte entstehen dann auch, ist auch interessant, aus Agenturen heraus, entweder weil die Agentur sagt, hey, wir möchten jetzt mehr hin zu einem Produkt-SaaS-Modell, weil wir keine Lust mehr haben, ständig dieses Zeit-gegen-Geld-Modell zu fahren. Und die sehen natürlich auch ganz viele Dinge. Ne? Da habe ich zum Beispiel jemanden von Alfima gehabt, hilft jetzt vielleicht den Solo-Selbstständigen hier draußen so für Buchungstools, Newsletter, Sales-Page, ist so ein All-in-One-Tool. Und die haben vorher Creator betreut als Agentur und haben dann gemerkt, naja, irgendwann, also es hat nicht mehr so gepasst und haben sie eben ein Tool gebaut nebenher und haben gemerkt, hey, das kommt am Markt gut an und haben dann komplett rüber geswitcht. Und so habe ich auch einige gehabt. Also eigenes Problem lösen kann nicht nur dein eigenes sein, sondern auch eins, das du in der Agentur hast oder wiederkehrend eben siehst. Und dann merkst du, da kannst du was dran bauen. Und Thema intrinsische Motivation hatten wir schon angesprochen, komplizierter Begriff. Aber die Motivation ist, glaube ich, halt um ein viel, viel, vielfaches höher, wenn du direkt dran bist und selber auch der beste Nutzer deines Produktes bist. So. Und das eine Beispiel, das habe ich noch versprochen, das ist der Silko von Lieblingsgarn, der jetzt auf die Seite geht. Da geht es um so Makramee und Strick- und Nadelzubehör. Und der Andi hat dann hier ausgerechnet die Schublade aufgemacht. Naja, sage ich so, du bist jetzt ja hier für Marketing und Co. Das heißt, Produkt macht deine Partnerin, war sie damals, heute ist seine Frau. Dann sagt er, nee, die schmeißt es immer ins Eck. Die hat absolut keinen Bock zum Stricken. Dann sage ich, dann bist du der, wo strickt bei euch? Nee, ich auch nicht. Bist du verrückt? Dann sage ich so, wie funktioniert das dann? Naja, sie waren beide in der E-Commerce-Agentur und haben explizit eine Nische gesucht, die online noch nicht vertreten ist. Und da sind sie da drauf gekommen. Und das ist wirklich der einzige Fall jetzt so im Podcast, wo ich das sagen kann, so jetzt aus dem Kopf, die nicht beide der beste Nutzer von ihrem Produkt sind. Das funktioniert trotzdem. Ne? Mhm. Die haben sehr gutes Wachstum gehabt an der Aufnahme. Ich weiß nicht, bis heute ist. Aber ich glaube, es sieht immer noch ganz gut aus. Er hat auf jeden Fall neulich, glaube ich, 4 oder 5 Stellen ausgeschrieben gehabt. Also scheint ganz gut zu laufen. Aber es fand ich super interessant. Würde mich mal interessieren, ob sie mittlerweile Makramee machen oder selber stricken, dass du irgendwann damit anfängst. Aber in der Regel ist es schon so, sei da der beste Nutzer deines eigenen Produktes und dann wird es auch viel, viel einfacher am Wochenende, am Abend dich mit zu beschäftigen. Und das hast du am Anfang. Das hoffe ich natürlich, wenn du dann mit deinem Unternehmen mal so weit bist, dass es dann irgendwann ruhiger wird. Ja. Aber das weiß man nie. Also manche wollen das ja auch gar nicht. Für die ist es dann auch gar keine Arbeit. Ja.
Ich glaube, dann fällt dir auch Verkauf einfacher. Ne? Also das ist ja auch für viele eine große Hürde, dieses Thema Verkaufen und jemandem was aufschwatzen, in Anführungsstrichen. Aber wenn du selber von deinem Produkt überzeugt bist, es nutzt, dann kannst du auch auf Einwände besser reagieren. Und vor allen Dingen verstehst du auch, welche Bedürfnisse dein Produkt wirklich erfüllt. Und das übersetzt du gut in ein Verkaufsgespräch. So insofern auch da hilft es dann. Andreas, vielen Dank für diese 8 Punkte, Erfolgsfaktoren für Bootstrapping. Thema Erfolg schließt sich aber noch so ein bisschen die Frage an, sind Bootstrapper nun, du hast ja gesagt, sie bauen bessere Produkte, sind sie auch erfolgreicher als andere Gründer, die eben den anderen Weg gehen? Gibt es da Statistiken? Hast du irgendwie Ansatzpunkte, um zu sagen, ja, Bootstrapping zahlt sich auch aus. Oder scheitern zumindest nicht alle.
So. Also der Begriff, der ist ja eher so neuer. Ich hatte jetzt dem Autor geschrieben, witzigerweise, der konnte mit dem Begriff gar nichts anfangen. Aber wir machen jetzt trotzdem das Interview, bin ich schon sehr gespannt. So ein Kindle Unlimited Autor, weil mich mal interessiert hat, wie das funktioniert. Also jeder definiert für sich Erfolg anders. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, was so meine Brille ist. Ne? Wie gesagt, der Mittelstand in Deutschland, auf den sind wir ja sehr stolz, auch nach wie vor, auch wenn es gerade Trouble gibt und wir da ein bisschen Schwierigkeiten haben, ist da in der Regel auch gebootstrapped am Start. Also das kennen die noch nicht als Begriff, aber ansonsten habe ich keine Statistiken parat. Ich kann dir aber sagen, ich habe jetzt, morgen kommt bei mir Folge 170, glaube ich, raus, oder 169, bin mir gerade nicht ganz sicher. Und ich weiß von 3, die es nicht mehr gibt. Alle anderen gibt es heute noch. Und das ist, glaube ich, eine tolle Erfolgsquote. Von den meisten, die ich lese und wo ich noch Kontakt habe, da weiß ich, dass die gewachsen sind, Leute eingestellt haben, das nicht mehr in Teilzeit machen, sondern in Vollzeit, so wie Treacy, was ich angesprochen habe, oder Sebastian von Habit Kids. Im ersten Interview hat er 5.000 € gemacht und ist wieder zurück in seinen Teilzeitjob. Dann 2 Jahre später war er dann bei 30. Heute macht er noch 2 andere Apps, glaube ich. Und die meisten, würde ich sagen, die gibt's alle noch und die sind sehr erfolgreich, bis auf eben 3, von denen ich weiß, die ihr Geschäft dann eingestellt haben. Dann 2 waren Teams, einer war alleine. Und die finde ich dann trotzdem doch eine recht gute Erfolgsquote. Aber ich gehe mal auf die Suche nach offiziellen Statistiken. Bei Statista ist es ein bisschen schwierig da. Ansonsten muss ich mal gucken, wo ich da was finden kann. So.
Eine Sache hast du aber gerade auch nochmal angesprochen, darauf würde ich auch noch kurz eingehen, das Thema Gehalt. Und das ist ja auch ganz am Anfang schon gesagt, ne? Ich stelle erstmal andere ein, bevor ich mir ein Gehalt zahle. Jetzt ist ja trotzdem, ist es so, man hat gewisse Lebenshaltungskosten. Natürlich, man kann von den Ersparnissen leben, aber vielleicht hast du da nochmal ein Thema oder auch Einblicke, wie gehen das die meisten an mit dem Thema Gehalt, mit dem Thema Lebenshaltungskosten und parallel eben beim Bootstrapping, wo ich eben nicht aus dem Vollen schöpfen kann.
Es kommt ganz darauf an, wo die stehen. Na, manche, die reduzieren da halt brutal. Manche haben vorher eine Abfindung bekommen, haben dann für ein halbes Jahr privates Runway oder stecken das Geld dann sogar in die eigene Firma oder machen Umsätze in ihrer Agentur und stecken das rein. Viele investieren Zeit und holen das Geld dann mit dem Freelance-Job oder Hauptjob dann rein. Mhm. Einige Beispiele, ich glaube beim Summit war es auch so bei Parkett, dass er zuerst Menschen eingestellt hat in seiner GmbH, war es damals schon, bevor er sich selber ein Gehalt ausgezahlt hat. Also das gibt's auch. Ich hatte auch Gäste, die haben Menschen eingestellt, die deutlich mehr verdient haben, wie dann sie selber als Gründer, einfach um die Firma wachsen zu lassen. Auch viele, die was mit... Ja, da fällt mir jetzt so Chad Armin ein, oder ich hatte auch so eine Immobilienplattform, so für Hotels und große Immobilien, die Vertriebler einstellen, die dann provisionsbasiert arbeiten, die verdienen natürlich dann auch, wenn sie gut sind, relativ schnell mehr wie die Gründer, aber es ist dann auch voll okay, weil am Ende hat der Gründer das Interesse, dass die Firma größer wird. Und das eint die, glaube ich, alle, die maximieren jetzt nicht erstmal eigenes Gehalt, sondern die möchten alle erstmal, ja, dass die Firma wächst und investieren jeden Cent in Wachstum und nicht in sich selbst. So. Mhm. Natürlich habe ich jetzt weder den René noch den Fabi noch den Philipp Westermeier nach ihrem Gehalt gefragt. Vielleicht schreibe ich mir das mal noch in meine Frageliste auf, aber ich glaube, die hätten das alle nicht erzählt.
Ja. Ja, ich glaube, es ist halt eben am Anfang, ne, dieses Thema, wie kriege ich da diese Balance hin, mit knappen Ressourcen unterwegs zu sein und eben in das Wachstum zu investieren. Andreas, vielen Dank. Jetzt nochmal zum Abschluss. So dein Impuls, deine Anregung für alle die, die jetzt überlegen, klingt vielleicht ganz gut, soll ich loslegen? Was möchtest du nochmal mitgeben?
Einfach mal machen, würde ich sagen, ne? Das ist total der blöde und Spruch, ich kann irgendwie auch nicht mehr hören, aber ich glaube, es war jetzt nie einfacher wie heute, irgendwas zu starten, wenn ihr eine Idee habt oder ihr habt ein Problem. Ich habe jetzt gerade schon wieder hier eine Excel-Liste, einen Google Sheets bekommen, wo wir das Tennistraining planen. Und es ist dann, okay, es ist in Google Sheets und findet nicht mehr in WhatsApp statt. Dann hast du da verschiedene Gruppen und Zeitslots. Ich denke mir so, ach, vielleicht muss man da doch was mit KI bauen und mal gucken, was man in 2-3 Stunden erreichen kann. Und vielleicht kann das jemand anders auch noch bauen. Also immer, wenn ihr solche Sachen seht, die euch nerven, dann überlegt doch mal, nerven die vielleicht auch andere und kann ich da draußen ein Produkt bauen, wenn ich selber Nutzer bin, umso besser. Und legt einfach mal los. Es war, glaube ich, nie einfacher wie heute. Und fangt an, über LinkedIn drüber zu schreiben oder irgendwo. Und wenn es dann soweit ist, schickt mir gerne eine Mail, kommt in den Podcast. Auch wenn ihr jetzt Feedback hierzu habt oder Fragen, könnt ihr mir da auch gerne was schicken. Ich glaube, René, du wirst es bestimmt irgendwie verlinken oder ihr werdet mich finden. Wenn ihr Feedback habt oder auch Kritik zu den Punkten, die ich gesagt habe, oder der Andi hat hier total Schmarrn erzählt, das wird mich natürlich, freut mich auch immer, weil da bin ich natürlich auch immer für offen, wenn jemand dazu was sagt. Aber ansonsten würde ich sagen, es war nie einfacher wie heute und worauf wartet ihr noch?
Andreas, danke für diesen Appell. Genau, wir packen natürlich deinen Podcast mit in die Shownotes, der aber jetzt auch gar nicht so schwer zu finden ist. Happy Bootstrapping, insofern ganz eingängiger Name. Dich findet man natürlich auch auf LinkedIn. Und genau, vielen Dank, dass du diese Themen und Impulse mit uns geteilt hast aus all deinen Gesprächen. Viele spannende Unternehmen, die du vorgestellt hast, sind dabei. Findet man ja auch alle bei dir nochmal im Podcast als Inspiration. Vielleicht ne, dieses Thema, welches Problem löse ich vielleicht selber schon, habe es für andere schon gelöst und gibt es noch andere, die das haben, dann kann ich mich darauf mal stürzen. Und ich kann klein anfangen, kann auch klein, aber fein bleiben. Profitabilität ist dann super einfach zu erreichen, ist machbar. Und insofern ja, ist das, glaube ich, ein guter Weg, loszulegen. Hauptsache, man tut es. Andreas, vielen Dank.
Ich danke dir vielmals, René, für die Chance. Und ja, freue mich, wenn ich den einen oder anderen ein Stück weit inspiriert habe.
Danke dir. Genau, falls du Fragen hast, kannst du eben Andreas kontaktieren. Du kannst uns aber auch gerne schreiben an podcast@für-gründer.de. Themenwünsche nehmen wir gerne entgegen. Und ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da. Empfiehl die Folge gerne weiter. Wenn du jemanden hast, der jetzt vielleicht so an so einem Punkt ist, loslegen zu wollen, aber noch ein bisschen unsicher ist, wie es angeht, dann haben wir heute, glaube ich, ganz gute Starttipps mit dabei gehabt. Jetzt ist aber Schluss für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.